Es gibt Geschichten, bei denen man sich unweigerlich fragt, wo sie eigentlich beginnen. Beginnen sie dort, wo ein Mensch stirbt? Oder vielleicht viele Jahre früher, als sein Leben noch völlig normal zu sein schien? Heute möchte ich euch von einer Frau erzählen. Sie hieß Elfriede. Sie malte, sie lachte, sie hatte Träume, so wie wir alle anderen auch. Wahrscheinlich hätte sie nie geglaubt, dass einmal jemand über ihr Leben entscheiden würde. Nicht ein Gericht, nicht ein Verbrecher, sondern Menschen, die sich selbst für Ärzte hielten. Menschen, die überzeugt waren, das Richtige zu tun. Am Ende führt ihr Weg an einen Ort, der eigentlich Hoffnung schenken sollte. Doch für Tausende wurde er zum letzten Ort ihres Lebens. Wir sprechen heute über die Heilanstalt Sonnenstein. Hi, ich bin Susanne und das ist, was bleibt. In diesem Podcast erzähle ich wahre Geschichten aus der Vergangenheit. Geschichten über Orte, Ereignisse und Verbrechen, die Spuren hinterlassen haben. Wir reisen dafür in andere Zeiten, besuchen historische Orte und schauen uns an, was dort einmal geschehen ist und was davon bis heute geblieben ist. Neue Folgen erscheinen jede Woche auf allen gängigen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Zusätzlich gibt es mittwochs eine kleinere Folge, die auf bestimmte Themengebiete der Hauptfolge eingeht. Bevor wir beginnen, eins vorweg. Diese Folge erzählt eins der dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte. Es geht um die nationalsozialistischen Krankenmorde, um Zwangssterilisationen und um die Ermordung von Menschen mit psychischen Erkrankungen und Behinderungen. Wie immer steht bei Was bleibt nicht das Grauen im Mittelpunkt, sondern die Menschen, denen ihre Geschichte genommen wurde. Trotzdem können einige Schilderungen belastend sein. Passt deshalb gut auf euch auf und entscheidet selbst, ob jetzt der richtige Moment ist, diese Geschichte zu hören. Und jetzt starten wir in den Fall. Hoch über der Elbe erhebt sich der markante Sandsteinfelsen, auf dem das Schloss seit Jahrhunderten über Pirna wacht. Von hier aus reicht der Blick weit über das Flusstal, auf die Dächer der Stadt, die Weinberge und die sanften Hügel der sächsischen Schweiz. Schon im Mittelalter diente die Burg als strategischer Verteidigungspunkt. Im Laufe der Jahrhunderte wandelte sie sich mehrfach von einer Festung zu einer kurfürstlichen Residenz, später zu einer Garnison und schließlich zu einem Ort, dessen Aufgabe nicht mehr der Krieg, sondern die Heilung sein sollte. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts befand sich Europa im Umbruch. Die Ideen der Aufklärung hatten das Denken vieler Ärzte und Gelehrter verändert. Auch der Umgang mit psychisch kranken Menschen begann sich langsam zu wandeln. Jahrhundertelang waren sie häufig weggesperrt, angekettet oder gemeinsam mit Straftätern untergebracht worden. Krankheit wurde oft mit Schuld, Besessenheit oder moralischen Versagen verwechselt. Erst allmählich setzte sich die Erkenntnis durch, dass seelische Erkrankungen medizinische Ursachen haben konnten und Behandlung statt Bestrafung verdienten. Vor diesem Hintergrund entstand auf dem Sonnenstein eine der modernsten Heil- und Pflegeanstalten ihrer Zeit. Im Jahr 1811 wurde die Königlich-Sächsische Heil- und Versorgungsanstalt Sonnenstein eröffnet. Maßgeblich geprägt wurden sie von dem Arzt Ernst Gottlob Pienitz, der ein für seine Zeit außergewöhnlich fortgeschrittenes Behandlungskonzept verfolgte. Sein Ziel war es, Menschen nicht einfach zu verwahren, sondern ihnen die Möglichkeit zu geben, wieder am Leben teilzunehmen. Das Konzept beruhte auf dem Gedanken der sogenannten moralischen Behandlung, einer damals neuen psychiatrischen Richtung, die auf Ruhe, Struktur und Menschlichkeit setzte. Die Patienten sollten nicht länger ausschließlich als Kranke betrachtet werden, sondern als Menschen mit individuellen Bedürfnissen. Der Alltag auf dem Sonnenstein unterschied sich deutlich von vielen anderen Einrichtungen jener Zeit. Körperliche Zwangsmaßnahmen sollten möglichst vermieden werden. Stattdessen legte man Wert auf regelmäßige Tagesabläufe, Bewegungen an der frischen Luft, handwerkliche Tätigkeiten, Gartenarbeit und Gespräche. Musik spielte ebenso eine Rolle wie Bildung und Beschäftigung. Wer körperlich dazu in der Lage war, konnte in den Gärten arbeiten oder kleinere Aufgaben innerhalb der Anstalt übernehmen. Die Überzeugung dahinter war einfach. Beschäftigung konnte Stabilität geben, Würde bewahren und Heilungsprozesse unterstützen. Natürlich entsprach auch Sonnenstein nicht den Maßstäben moderner Psychiatrie. Viele Behandlungsmethoden wirken aus heutiger Sicht überholt und sogar problematisch. Dennoch galt die Einrichtung im frühen 19. Jahrhundert als bemerkenswert fortschrittlich. Ärzte aus anderen Regionen Europas reisten nach Pirna, um sich über die dort praktizierenden Konzepte zu informieren. Die Anstalt entwickelte sich zu einem Vorbild für zahlreiche psychiatrische Einrichtungen im deutschsprachigen Raum. Mit den Jahrzehnten wuchs die Klinik stetig. Neue Gebäude entstanden, Gärten wurden erweitert, Werkstätten eingerichtet. Die Zahl der Patienten und Patientinnen nahm zu, ebenso das medizinische Personal. Menschen aus Sachsen wurden hier behandelt, Männer und Frauen unterschiedlichster Herkunft, wohlhabende Bürger ebenso wie arme Landarbeiter. Wer das Gelände damals betrat, begegnete einer überraschend ruhigen Atmosphäre. Zwischen den Gebäuden verliefen gepflegte Wege. In den Gärten blühten Obstbäume und Blumen. Von den Terrassen aus öffnete sich der Blick über das Elbtal. An vielen Tagen war das Läuten der Kirchenglocken aus Pirna zu hören, vermischt mit Vogelstimmen und dem entfernten Rauschen des Flusses. Es war ein Ort, an dem Heilung möglich erscheinen sollte. Doch auch Sonnenstein blieb nicht von den Problemen seiner Zeit verschont. Mit der Industrialisierung veränderte sich die Gesellschaft tiefgreifend. Städte wuchsen rasant, Armut nahm zu und psychiatrische Erkrankungen waren häufiger diagnostiziert oder zumindest häufiger erfasst. Die Zahl der Menschen, die in Heil- und Pflegeanstalten aufgenommen wurden, stieg stetig an. Wie viele vergleichbare Einrichtungen litt auch Sonnenstein zudem unter Platzmangel. Die ursprünglich großzügigen Räume wurden voller, Personal und finanzielle Mittel konnten mit der Entwicklung oft nicht Schritt halten. Nach dem Ersten Weltkrieg verschärfte sich die Situation weiter. Deutschland befand sich in einer schweren wirtschaftlichen Krise. Inflation, Arbeitslosigkeit und politische Instabilität prägten den Alltag. Auch das Gesundheitswesen musste sparen. Immer häufiger wurden Patienten nicht mehr nach therapeutischen Möglichkeiten beurteilt, sondern nach den Kosten ihrer Versorgung. Gleichzeitig gewann eine Ideologie an Einfluss, die sich wissenschaftlich gab, tatsächlich jedoch aber auf gefährliche Irrtümer beruhte. Die sogenannte Eugenik und Rassenhygiene. Ihre Vertreter behaupteten, Krankheiten, Behinderungen und psychische Leiden müssten aus der Bevölkerung entfernt werden, um die Gesellschaft zu verbessern. Was zunächst in wissenschaftlichen Debatten formuliert wurde, entwickelte sich Schritt für Schritt zu einer politischen Forderung. Viele Ärzte widersprachen diesen Ideen. Andere unterstützten sie. Damit begann sich das Verständnis von Medizin grundlegend zu verändern. Immer weniger rückte der einzelne Mensch in den Mittelpunkt. Stattdessen gewann der Gedanke an den vermeintlichen Nutzen für den Staat an Bedeutung. Als die Nationalsozialisten 1933 die Macht übernahmen, fanden sie bereits ein Umfeld vor, in dem solche Vorstellung auf fruchtbarem Boden gefallen war. Neue Gesetze zur Zwangssterilisation und eine immer radikalere Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung und psychischen Erkrankungen folgten. Auch die traditionsreiche Heil- und Pflegeanstalt Sonnenstein geriet in den Fokus dieser Politik. Ein Ort, der über mehr als ein Jahrhundert hinweg für medizinischen Fortschritt, Menschlichkeit und Hoffnung gestanden hatte, sollte innerhalb weniger Jahre vollständig verändert werden. Niemand, der damals durch die hellen Flure ging oder auf die Elbe hinabblickte, konnte ahnen, dass dieselben Gebäude schon bald eine völlig andere Aufgabe erhalten würden. Eine Aufgabe, die den Namen Sonnenstein für immer mit einem der schwersten Verbrechen der nationalsozialistischen Herrschaft verbinden sollte. Als der Reichspräsident Paul von Hindenburg am 30. Januar 1933 Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannte, ahnten nur wenige Menschen, wie grundlegend sich ihr Leben verändern würde. Für viele Deutsche war es zunächst ein weiterer Regierungswechsel in einer Republik, die in den Jahren zuvor von politischen Krisen, wirtschaftlichen Not und häufig wechselnden Kabinetten geprägt gewesen war. Die Hoffnung auf Stabilität überwog bei manchen die Sorge um die Zukunft. Andere beobachten die Entwicklung mit wachsender Unruhe. Wieder andere wurden schon in den ersten Wochen zu Opfern des neuen Regimes. Die Nationalsozialisten begannen unmittelbar nach der Machtübernahme damit, den Staat nach ihren Vorstellungen umzubauen. Demokratische Institutionen wurden ausgeschaltet, politische Gegner verfolgt, Gewerkschaften zerschlagen und die Presse gleichgeschaltet. Nach dem Reichstagsbrand im Februar 1933 setzt sie die Regierung grundlegende Freiheitsrechte außer Kraft. Mit dem sogenannten Ermächtigungsgesetz von März desselben Jahres konnte die Reichsregierung fortan Gesetze erlassen, ohne die Zustimmung des Parlaments einzuholen. Innerhalb weniger Monate verwandelte sich die Weimarer Republik in eine Diktatur. Diese Entwicklung erfasste nahezu jeden Bereich des öffentlichen Lebens. Auch die Medizin blieb davon nicht verschont. Ärzte waren traditionell dem Wohl ihrer Patienten verpflichtet. Doch nun verlangte der Staat eine neue Loyalität. Nicht mehr allein das einzelne Leben sollte im Mittelpunkt stehen, sondern dem vermeintlichen Nutzen für die sogenannte Volksgemeinschaft. Gesundheit wurde zu einem politischen Begriff. Medizin sollte fortan den Zielen der nationalsozialistischen Ideologie dienen. Dabei griff das Regime auf Vorstellungen zurück, die bereits seit Jahren in Teilen der Wissenschaft diskutiert worden waren. Die Idee der Rassenhygiene, die Menschen nach angeblich erblichen Merkmalen bewertet, wurde nun zur offiziellen Staatsdoktrin erhoben. Aus einer pseudowissenschaftlichen Theorie wurde staatliches Handeln. Bereits im Juli 1933 trat das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses in Kraft. Es verpflichtete Ärzte und Gesundheitsbehörden dazu, Menschen mit bestimmten Diagnosen den neu eingerichteten Erbgesundheitsgerichten zu melden. Betroffen waren unter anderem Patienten mit Schizophrenie, Epilepsie, schweren geistigen Behinderungen oder erblich bedingten körperlichen Erkrankungen. Zumindest nach der Definition des damaligen Gesetzes. Auch Menschen, die als schwachsinnig eingestuft wurden, konnten darunter fallen. Viele dieser Diagnosen waren unscharf oder beruhten auf den wissenschaftlichen Vorstellungen ihrer Zeit. Die Folgen waren einschneidend. Richter und Ärzte entschieden über das Schicksal tausender Menschen, häufig ohne deren Zustimmung. Wer als erbkrank galt, konnte zwangssterilisiert werden. Gegen seinen eigenen Willen. Gegen den Protest der Familie. Oft unter erheblichem psychischen und körperlichen Leid. Bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges wurden im Deutschen Reich schätzungsweise rund 400.000 Menschen auf diese Weise zwangssterilisiert. Hinter dieser Zahl stehen unzählige persönliche Schicksale. Junge Frauen, denen der Wunsch nach einer Familie genommen wurde. Menschen, deren Selbstbestimmung missachtet wurde. Kinder und Jugendliche, die bereits früh als minderwertig abgestempelt wurden. Für viele Mediziner bedeutete diese Entwicklung einen tiefen moralischen Konflikt. Einige verweigerten sich den neuen Vorgaben, soweit es unter den Bedingungen der Diktatur möglich war. Andere passten sich an, aus Überzeugung, aus Karrieregründen oder aus Angst vor beruflichen Konsequenzen. Wieder andere beteiligten sich aktiv an der Umsetzung der nationalsozialistischen Gesundheitspolitik und trugen dazu bei, dass die Grenzen ärztlicher Verantwortung Schritt für Schritt verschoben wurde. Auch die Heil- und Pflegeanstalt Sonnenstein blieb von diesen Veränderungen nicht unberührt. Die Einrichtung bestand zunächst weiter. Patienten wurden aufgenommen, behandelt und versorgt. Nach außen schien der Alltag in vielen Bereichen unverändert. Die Mauern des Gebäudes standen seit Jahrhunderten über der Elbe. Pfleger gingen ihren Dienst, Ärzte führten Visiten durch, Angehörige besuchten ihre Familienmitglieder. Doch hinter den Kulissen änderten sich die Abläufe. Verwaltungen mussten neue Meldebögen ausfüllen. Diagnosen erhielten plötzlich eine politische Bedeutung. Gesundheitsakten wurden nicht mehr ausschließlich geführt, um Krankheiten zu dokumentieren oder Therapien zu planen. Immer häufiger dienten sie der Erfassung von Menschen nach den Kriterien der nationalsozialistischen Ideologie. Die Sprache veränderte sich erneut. Aus Patienten wurden Erbfälle, Belastete oder Minderwertige. Begriffe, die nüchtern klangen, aber den Blick auf den Menschen grundlegend veränderten. Wer in Akten nur noch als Last für die Gemeinschaft erscheint, dessen individuelles Leben verliert in den Augen des Regimes seinen Wert. Mit jedem neuen Formular, jeder statischen Erhebung und jeder Verwaltungsanweisung entstand ein immer dichteres Netz aus Kontrolle und Erfassung. Noch war von systematischen Tötungen keine Rede, doch die Voraussetzungen dafür wurden bereits geschaffen. Der Staat wusste zunehmend, wer sich in den Heil- und Pflegeanstalten befand. Er kannte Diagnosen, Alter, Arbeitsfähigkeit und Pflegeaufwand. Was als medizinische Verwaltung begann, ließ sich jederzeit für andere Zwecke nutzen. Im Sommer 1939 stand Europa erneut am Rand eines Krieges. Während sich die Aufmerksamkeit der Welt auf diplomatische Krisen, Grenzkonflikte und militärische Aufrüstung richtete, liefen im Inneren des Deutschen Reiches bereits Planungen an, von denen kaum jemand etwas wusste. Sie betrafen nicht feindliche Armeen oder militärische Ziele. Sie richten sich gegen die eigenen Bürger. Auch der Sonnenstein, einst eine der angesehenen Heil- und Pflegeanstalten Europas, war längst in den Blick jener geraten, die den Wert eines Menschen nicht mehr an seiner Würde, sondern an seinen vermeintlichen Nützlichkeiten maßen. Was als politische Machtübernahme begonnen hatte, sollte sich schon bald zu einem beispiellosen Angriff auf das Leben der Schwächsten entwickeln. Es begann nicht mit einem öffentlichen Befehl, nicht mit Schlagzeilen, nicht mit einer Bekanntmachung, die jeder hätte lesen können. Es begann im Verborgenen. Während Europa im Frühjahr 1940 bereits vom Krieg geprägt war, entstand hinter verschlossenen Türen ein streng geheimes Programm. Unter der Tarnadresse in der Berliner Tiergartenstraße 4 organisierten Beamte, Ärzte und Verwaltungsmitarbeiter die systematische Einordnung von Menschen mit geistigen Behinderungen, psychischen Erkrankungen und anderen Beeinträchtigungen. Nach dieser Adresse erhielt das Programm später seinen Namen Aktion T4. Nur ein kleiner Kreis Eingeweihter wusste, was tatsächlich geplant war. Nach außen wirkte vieles wie gewöhnliche Verwaltung. Formulare wurden verschickt, Krankenakten angefordert, ärztliche Gutachten erstellt. Oft ohne die betroffenen Menschen jemals persönlich gesehen zu haben. Wenige Kreuze auf einem Meldebogen entschieden darüber, ob ein Patient auf einer Transportliste gesetzt wurde. Auch die Heil- und Pflegeanstalt Sonnenstein wurde in diese Planung einbezogen. Das Schloss über Pirna, einst ein Ort medizinischer Reform und menschlicher Fürsorge, wurde innerhalb weniger Monate grundlegend umgebaut. Teile des Gebäudes wurden für die Öffentlichkeit abgesperrt. Handwerker errichteten neue Wände, verschlossen Durchgänge und schufen abgeschirmte Bereiche. Fenster wurden teilweise verhängt, Arbeitsabläufe neu organisiert und Personal ausgewählt, das zur Verschwiegenheit verpflichtet wurde. Nach außen sprach man von einer Umstrukturierung. Nur wenige ahnten, welchen Zweck diese Veränderungen tatsächlich dienten. Im Juni 1940 trafen schließlich die ersten Transporte ein. Auf den Straßen nach Pirna fielen graue Omnibusse auf, deren Fenster mit Vorhängen oder einem Anstrich verdeckt wurde. Sie gehörten der eigens gegründeten gemeinnützigen Krankentransport GmbH, kurz GKRAT. Offiziell dienten sie zu dem Transport von Patienten zwischen verschiedenen Einrichtungen. Tatsächlich brachten sie Menschen aus Heil- und Pflegeanstalten nach Sonnenstein, meist ohne Rückkehr. Für viele Bewohner der umliegenden Orte wurden diese Busse bald zu einem vertrauten, wenn auch rätselhaften Anblick. Sie kamen regelmäßig. Sie fuhren langsam den Sonnenstein hinauf und sie verließen das Gelände kurze Zeit später wieder, leer. Die Menschen an Bord stammten aus ganz Sachsen, aber auch aus anderen Teilen des Deutschen Reiches. Manche waren seit Jahren in psychiatrischer Behandlung, andere lebten wegen einer geistigen Behinderung in einer Pflegeeinrichtung. Unter ihnen befanden sich ältere Menschen, ebenso wie junge Erwachsene. Einige konnten laufen, andere mussten getragen werden. Viele verstanden nicht, warum sie ihre vertraute Umgebung verlassen mussten. Den Angehörigen hatte man häufig mitgeteilt, ihre Familienmitglieder würden in eine besser ausgestattete Einrichtung verlegt oder aufgrund kriegsbedingter Umstrukturierung an einen anderen Ort gebracht. Die Schreiben waren sachlich formuliert und vermittelten den Eindruck einer gewöhnlichen Verwaltungsmaßnahme. Für die Betroffenen selbst blieb meist kaum Zeit, Fragen zu stellen. Sie nahmen nur das Nötigste mit, einen kleinen Koffer, etwas Kleidung, vielleicht ein Familienfoto oder persönliche Erinnerungsstücke. Manche verabschiedeten sich von Mitpatienten in der Erwartung, sich bald wiederzusehen. Andere glaubten, tatsächlich in ein Krankenhaus mit besseren Behandlungsmöglichkeiten gebracht zu werden. Als die Busse das Tor des Sonnensteins passierten, endete für viele jede Verbindung zur Außenwelt. Die Ankommenden wurden registriert, ihre Personalien überprüft und ihre mitgebrachten Gegenstände erfasst. Kleidung und persönliche Besitztümer wurden getrennt von ihren Eigentümern aufbewahrt oder später weiterverwendet. Der gesamte Ablauf folgte einem genau festgelegten Schema. Jeder Schritt war geplant, jede Bewegung Teil einer bürokratisch organisierten Tötungsmaschinerie. Nach außen sollte der Eindruck eines geregelten Klinikbetriebes erhalten bleiben. Briefe an Angehörige wurden vorbereitet, Sterbeurkunden mit falschen Todesursachen ausgestellt und Todeszeitpunkte bewusst verändert, um den tatsächlichen Ablauf zu verschleiern. Familien erhielten oft erst Tage oder Wochen später die Nachricht, ihre Angehöriger sei unerwartet an einer Krankheit gestorben. Viele hatten keine Möglichkeit, diese Angaben zu überprüfen. Auch in Pirna blieben die Vorgänge nicht völlig unbemerkt. Anwohner beobachteten die grauen Busse, bemerkten den ungewöhnlich starken Schornsteinrauch und nahmen mitunter einen beißenden Geruch wahr, der vom Schloss herüberzog. Gerüchte machten die Runde. Manche stellten Fragen, andere schwiegen aus Angst oder weil sie der Erklärung der Behörden Glauben schenken. In einer Diktatur, in der Kritik gefährlich werden konnte, entschieden sich viele dafür, das Offensichtliche nicht laut auszusprechen. So wurde aus einem Ort der Hoffnung ein Ort des Schweigens. Wo einst Ärzte versucht hatten, Leiden zu lindern, begann nun ein systematisch geplanter Massenmord. Verborgen hinter Verwaltungsakten, offiziellen Schreiben und den verschlossenen Fenstern grauer Busse. Die Fahrzeuge selbst waren unscheinbar. Gerade das machte sie so wirkungsvoll. Sie sahen aus wie gewöhnliche Omnibusse. Doch für tausende Menschen markierten ihre Ankunft den letzten Abschnitt ihres Lebens. Mit jedem weiteren Transport wuchs die Zahl der Opfer. Und mit jeder Fahrt entfernte sich der Sonnenstein weiter von seiner ursprünglichen Aufgabe als Heilanstalt, bis von ihrem einzigen Ruf kaum mehr etwas übrig geblieben war. Als ich angefangen habe, mich mit der Heilanstalt Sonnenschein zu beschäftigen, war da eine Frage, die mich nicht losgelassen hat. Wer waren eigentlich die Menschen, deren Leben dort endete? Einer dieser Menschen war Elfriede Lose Wächtler. Manche Künstler hinterlassen Gemälde. Andere hinterlassen einen Blick auf die Welt. Elfriede Lose Wächtler gelang beides. Sie gehörte zu jenen Künstlerinnen, deren Werk lange Zeit beinahe vergessen war und erst Jahrzehnte nach ihrem Tod die Anerkennung erhielt, die ihr zu Lebzeiten weitgehend verwehrt blieb. Heute gilt sie als eine der bedeutendsten Vertreterinnen des deutschen Expressionismus und der neuen Sachlichkeit, einer Malerin, deren Bilder bis heute durch die Ehrlichkeit ihrer Nähe zu den dargestellten Menschen und ihre emotionale Tiefe berühren. Geboren wurde Elfriede Lose Wächtler am 4. Dezember 1899 in Dresden. Sie wuchs in einem bürgerlichen Elternhaus auf, in einer Stadt, die damals zu den kulturellen Zentren Deutschlands zählte. Museen, Theater, Kunstakademien prägten das Leben der Elbmetropole. Schon als junges Mädchen zeigte Elfriede ein außergewöhnliches zeichnerisches Talent. Während andere Kinder spielten, verbrachte sie oft Stunden mit Skizzenbüchern und Bleistiften. Früh stand für sie fest, dass sie Künstlerin werden wollte. Ein ungewöhnlicher und nicht immer leicht akzeptierter Lebensentwurf für eine Frau zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Mit 16 Jahren begann sie ihr Studium an einer Kunstgewerbeschule in Dresden. Dort lernte sie verschiedene Techniken der Malerei und Grafik kennen und begegnete Künstlern, die nach neuen Ausdrucksformen suchten. Die traditionelle akademische Malerei verlor an Bedeutung. Statt möglichst naturgetreuen Abbildungen wollten viele junge Kunstschaffende Gefühle, Charaktere und gesellschaftliche Wirklichkeit sichtbar machen. Elfriede fühlte sich von diesen Ideen angezogen. Sie interessierte sich weniger für repräsentative Porträts oder idyllische Landschaften als für Menschen am Rand der Gesellschaft. Arbeiter, einfache Frauen, Kinder, Seeleute oder Menschen, deren Gesichter Spuren eines schweren Lebens trugen, sie alle fanden ihren Weg auf ihre Leinwände. In den 1920er Jahren zog sie nach Hamburg. Die Hafenstadt war laut, geschäftig und voller Gegensätze. Zwischen Werften, Kneipen und engen Wohnvierteln fand sie zahlreiche Motive. Besonders die Menschen auf den Straßen faszinierten sie. Sie beobachtete genau, zeichnete schnell und hielt Augenblicke fest, die andere oft übersahen. Ihre Bilder zeigten keine idealisierte Welt. Sie zeigten Müdigkeit, Hoffnung, Einsamkeit und Würde. Gerade diese Ehrlichkeit macht ihre Kunst bis heute so eindrucksvoll. 1926 heiratet sie den Maler und Opernsänger Kurt Lohse. Die Ehe erwies sich jedoch als schwierig. Finanzielle Sorgen, unterschiedliche Lebensvorstellungen und persönliche Konflikte belasten die Beziehung zunehmend. Hinzu kamen Phasen psychischer Krisen, unter denen Elfriede litt. Die genauen Ursachen lassen sich aus heutiger Sicht nicht eindeutig bestimmen. Historische Diagnosen sind nur eingeschränkt mit modernen medizinischen Erkenntnissen vergleichbar. Sicher ist jedoch, dass sie wiederholt psychiatrische Hilfe in Anspruch nehmen musste. Diese Zeit führt zu einem Werk, das heute als außergewöhnlich gilt. Während eines Aufenthalts in der psychiatrischen Landesanstalt Hamburg-Friedrichsberg entstand eine Serie von Porträts ihrer Mitpatienten. Statt sie auf ihre Krankheit zu reduzieren, zeigte Elfriede sie als Menschen mit Persönlichkeit, Würde und Individualität. Ihre Gesichter erzählen von Angst und Hoffnung, von Erschöpfung und Lebenswillen. Es sind keine Bilder des Mitleids. Es sind Begegnungen auf Augenhöhe. Gerade deshalb gelten diese Arbeiten heute als Meilensteine der Kunstgeschichte. Sie zeigen Menschen, die damals von der Gesellschaft oft übersehen oder ausgegrenzt wurden. Und sie geben ihnen ihre Individualität zurück. Auch stilistisch entwickelt sie sich ständig weiter. Ihre kräftigen Farben, der lebendige Pinselstrich und die ausdrucksstarken Gesichter verbinden Elemente des Expressionismus mit den klaren Beobachtungsgabe der neuen Sachlichkeit. Ihre Werke wirken unmittelbar, ohne laut zu sein. Sie erzählen Geschichte, ohne viele Worte zu benötigen. Doch während ihr künstlerisches Talent wuchs, verschlechtert sich ihre persönliche Situation. Die Ehe zerbrach, finanzielle Schwierigkeiten nahmen zu. Nach Aufenthalten in Hamburg kehrt sie schließlich nach Dresden zurück, wo sich ihre psychische Erkrankung weiter verschlimmerte. 1932 wurde sie in die Landesheil- und Pflegeanstalt Arnsdorf bei Dresden eingewiesen. Nur wenige Monate später übernahmen die Nationalsozialisten die Macht. Mit ihrer Ideologie veränderte sich auch der Blick auf Menschen wie Elfriede Lohse-Wächtler grundlegend. Eine Künstlerin, die das Menschliche in den Mittelpunkt ihrer Arbeit gestellt hatte, wurde nun selbst zum Ziel einer Politik, die Menschen nach ihrem vermeintlichen Nutzen bewertete. 1935 wurde sie gegen ihren Willen auf Grundlage des nationalsozialistischen Gesetzes zur Verhütung erbkranker Nachwuchses zwangssterilisiert. Dieser Eingriff bedeutete einen tiefen Einschnitt in ihr Leben und nahm ihr das Recht, selbst über ihren eigenen Körper und ihre Zukunft zu entscheiden. Dennoch blieb sie Künstlerin. Auch unter schwierigen Bedingungen zeichnete und malte sie weiter, wann immer es möglich war. Ihre Kreativität ließ sich nicht vollständig unterdrücken. 5 Jahre später fiel ihr Name auf einer Liste. Nicht wegen ihrer Kunst, nicht wegen einer Straftat, sondern weil sie nach Maßstäben des nationalsozialistischen Regimes als lebensunwert galt. Im Juli 1940 wurde Elfriede Lohse-Wächtler von der Anstalt Arnsdorf in die Tötungsanstalt Sonnenstein bei Pirna gebracht. Dort wurde sie im Alter von nur 40 Jahren im Rahmen der sogenannten Aktion T4 ermordet. Mit ihrem Tod verstummt eine außergewöhnliche künstlerische Stimme. Doch ihre Bilder bleiben. Heute hängen ihre Werke in Museen und Ausstellungen. Kunsthistoriker würdigen sie als bedeutende Malerin der klassischen Moderne. Ihre Porträts erinnern daran, dass jeder Mensch eine eigene Geschichte besitzt, unabhängig von Krankheit, Herkunft oder gesellschaftlicher Stellung. Vielleicht liegt genau darin das Vermächtnis von Elfriede Lohse-Wächtler. Sie malte Menschen nicht so, wie andere sie sehen wollten. Sie malte sie so, wie sie ihnen begegnete. Mit Respekt, mit Mitgefühl und mit der tiefen Überzeugung, dass jeder Mensch es verdient, gesehen zu werden. Doch wie war es für Elfriede, als sie Arnsdorf verließ? Wahrscheinlich trug sie nur wenige persönliche Dinge bei sich. Etwas Kleidung, vielleicht ein Notizbuch oder Zeichnung, soweit man sie jetzt gelassen hatte. Sicher ist, dass jeder Besitz bei der Ankunft registriert wurde. Persönliche Gegenstände verloren in diesem System ihre Bedeutung. Vor der Anstalt wartete einer der grauen Omnibusse. Diese Busse waren im Deutschen Reich unterwegs. Ihre Fenster waren verdeckt, sodass weder die Fahrgäste hinaus noch Außenstehende hineinsehen konnten. Von außen wirkten sie wie gewöhnliche Fahrzeuge des Gesundheitswesens. Für die Menschen im Inneren waren sie etwas anderes. Sie waren der letzte Abschnitt eines Weges, dessen Ziel ihnen verborgen blieb. Die Fahrt von Arnsdorf nach Sonnenstein war kurz. Nur wenige Kilometer trennten beide Einrichtungen. Kaum eine halbe Stunde dürfte vergangen sein. Elfriede kannte die Landschaft vermutlich. Vielleicht erkannte sie die Elbe. Vielleicht sah sie die Türme von Pirna. Vielleicht fiel ihr Blick auf den Sandsteinfelsen, auf dem sich das Schloss Sonnenstein erhob. Als der Bus das Gelände erreichte, begann ein genau festgelegter Ablauf. Die Neuankömmlinge wurden einzeln aufgenommen, Namen wurden überprüft, Personalien mit den Transportlisten abgeglichen. Kleidung und persönliche Gegenstände mussten abgegeben werden. Alles geschah mit routinierter Präzision. Die Mitarbeitenden folgten festgelegten Anweisungen, als handle es sich um den gewöhnlichen Betrieb einer Klinik. Für die Betroffenen sollte möglichst kein Verdacht entstehen. Historische Zeugnisse zeigen, dass viele Opfer bis zuletzt glaubten, sich in einem Krankenhaus zu befinden. Die Täuschung war Teil des Systems. Freundliche Worte, medizinische Begriffe und geordnete Abläufe sollten Vertrauen schaffen und jede Unruhe vermeiden. Auch Elfriede wurde Teil dieser perfiden, organisierten Routine. Nur wenige Stunden nach ihrer Ankunft am 31. Juli 1940 wurde sie im Rahmen der Aktion T4 in den Gaskammern der Tötungsanstalt Sonnenstein ermordet. Wenig später erhielt ihre Familie die Nachricht von ihrem Tod. Wie bei tausenden anderen Opfern enthielt das Schreiben eine falsche Todesursache. Auch der Sterbeort und die näheren Umstände wurden verschleiert. Das nationalsozialistische Regime wollte nicht nur töten, es wollte die Verbrechen unsichtbar machen. Zurück blieb Schweigen und Fragen. Erst viele Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges konnten Historikern anhand von Akten, Transportlisten und Zeugenaussagen den letzten Weg Elfriede Lose Wächters rekonstruieren. Heute erinnert ihr Name nicht nur an eine außergewöhnliche Künstlerin. Er erinnert an eine Frau, deren Leben von einem Regime beendet wurde, das Menschen nach ihrem vermeintlichen Nützlichkeit beurteilte. Doch die Nationalsozialisten erreichten ihr eigentliches Ziel nicht. Sie wollten Elfriede Lose Wächter auslöschen, als Patientin, als Künstlerin und als Mensch. Geblieben sind ihre Bilder, geblieben ist ihre Geschichte und geblieben ist die Verantwortung, sie zu erzählen. Doch Zahlen erzählen keine Geschichte, Aktenzeichen kennen keine Träume, Transportlisten verraten nichts über Hoffnung, über Berufe, über Familien oder über das Leben eines Menschen, was er geführt hat. Die Nationalsozialisten machten aus Menschen Verwaltungsfälle. Sie erfassten Namen, Diagnosen und Geburtsdaten, vergaben Nummern und setzten Kreuze auf Formulare. Was verloren ging, war der Blick auf den Menschen selbst. Deshalb lohnt es sich, innezuhalten. Denn hinter jeder Akte stand ein Leben, hinter jedem Transport ein persönliches Schicksal. Hinter jeder Zahl ein Mensch mit Erinnerung, Beziehung und einer Geschichte. Elfriede Lose Wächter war eine von ihnen, doch sie war nicht die einzige. Zur gleichen Zeit gerieten tausende Männer und Frauen in das Räderwerk der Aktion T4. Sie kamen aus ganz unterschiedlichen Lebenswelten. Manche waren Künstler, andere Handwerker, Lehrer, Mütter oder Kaufleute. Sie hatten gelacht, gearbeitet, geliebt und gehofft, bis ein Regime entschied, dass ihr Leben keinen Wert mehr besitzen sollte. Einer dieser Menschen war Arnold Grünfeld. Seine Geschichte beginnt weit entfernt von den Mauern des Sonnensteins. Sie führt uns in eine Welt, die von Bildung, Kultur und familiären Zusammenhalt geprägt war. Und sie zeigt, wie schnell ein erfülltes Leben durch Ausgrenzung, Verfolgung und staatliche Willkür zerstört werden konnte. Bevor Arnold Grünfeld zu seinem Namen auf einer Transportliste wurde, war er vor allem eines: ein Mensch mit einer eigenen Geschichte. Und genau diese Geschichte wollen wir nun erzählen. Von Arnold Grünfeld sind keine Gemälde geblieben wie von Elfriede Lose-Wächter. Was von ihm geblieben ist, sind die Spuren eines Lebens, das von Bildung, Glauben und Verantwortung geprägt war. Ein Leben zwischen Meeren, Schlesien und Böhmen, zwischen Synagogen, Universitäten und den Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges. Und schließlich ein Name auf einer Transportliste des Konzentrationslagers Buchenwald. Arnold Grünfeld wurde am 11. März 1887 in Kremsir geboren. Die Stadt war damals Teil der österreichisch-ungarischen Monarchie. Enge Gassen führten durch das alte Zentrum. Händler boten ihre Waren auf den Märkten an. Und über den Dächern erhoben sich Kirchen, Bürgerhäuser und das mächtige erzbischöfliche Schloss. Arnold war das einzige Kind des Kaufmanns Salomon Grünfeld und dessen Frau Ernestine. Seine Kindheit endete früh. Bereits im Alter von 15 Jahren hatte er beide Eltern verloren. Arnold war vollwaise. Vermutlich lebte er bis zum Ende seiner Schulzeit bei Verwandten. Viel ist über diese Jahre nicht überliefert. Doch eine Erinnerung aus seiner Jugend sollte ihm offenbar ein Leben lang wichtig bleiben. Im Jahr 1903 reiste der damals 16-Jährige gemeinsam mit einigen Mitschülern nach Wien. Die jungen Männer hatten Spenden gesammelt, die sie persönlich Theodor Herzl übergeben wollten, dem Begründer des politischen Zionismus. Später erzählte Arnold seiner Tochter von dieser Begegnung. Mit Stolz erinnerte er sich daran, wie herzlich Herzl die Schüler empfangen und wie aufmerksam er ihnen zugehört hatte. Es war eine kurze Begegnung, doch für Arnold Grünfeld besaß sie offenbar eine besondere Bedeutung. Sie verband seine jüdische Herkunft mit einer Vorstellung von Zukunft, Selbstbestimmung und kultureller Zugehörigkeit. Von 1897 bis 1905 besuchte Arnold das Staatsgymnasium in seiner Geburtsstadt. Nach dem Schulabschluss verließ er Kremsir und ging nach Breslau. 1905 schrieb er sich dort an der Universität als Student der Philosophie ein. Arnold Grünfeld war weitgehend mittellos. Ohne Unterstützung hätte er sein Studium vermutlich nicht finanzieren können. Eine jüdische Gemeinde gewährte ihm ein Stipendium und ermöglichte ihm damit eine Ausbildung, die seinen weiteren Lebensweg bestimmen sollte. Nach dem Studium der Philosophie begann er 1907 eine theologische Ausbildung am jüdisch-theologischen Seminar in Breslau. 6 Jahre lang beschäftigte er sich mit religiösen Texten, jüdischer Geschichte, Philosophie und den praktischen Aufgaben eines Rabbiners. Er war ein hochgebildeter junger Mann, der Glauben nicht als Gegensatz zu geistiger Offenheit verstand. Bildung, Religion und gesellschaftliche Verantwortung gehörten für ihn zusammen. 1913, unmittelbar nach dem Abschluss seiner Ausbildung, wurde Arnold Grünfeld als Rabbiner nach Eger berufen, dem heutigen Cheb im Westen Tschechiens. Die dortige jüdische Gemeinde war klein. Die Stadt selbst war bis zur Gründung der Tschechoslowakei im Jahr 1918 überwiegend deutschsprachig geprägt. Arnold lebte und arbeitete damit in einer Region, in der nationale, sprachliche und religiöse Zugehörigkeiten eng nebeneinander bestanden und immer wieder zu Spannungen führten. Nur ein Jahr nach seinem Amtsantritt begann der Erste Weltkrieg. Während Europa in einem Krieg versank, dessen Ausmaß kaum jemand vorausgesehen hatte, engagierte sich Arnold Grünfeld intensiv in der Flüchtlings- und Verwundetenfürsorge. Er unterstützte Menschen, die ihre Heimat verloren hatten, kümmerte sich um Verwandte und übernahm zeitweise selbst eine Aufgabe an der Front. Als Feldrabbiner des kaiserlich-österreichischen Heeres war er in Galizien und in Bukowina eingesetzt, später auch an der italienischen Front. Seine Aufgabe bestand nicht darin, Waffen zu tragen, er sollte begleiten. Er sprach mit Soldaten, hielt Gottesdienste, spendete Trost und stand Menschen bei, die mit Verwundung, Angst und Tod konfrontiert waren. Wahrscheinlich schrieb er auch Angehörigen, begleitete Sterbende und half dabei, Gefallene nach den religiösen Vorschriften zu bestatten. Als der Krieg 1918 endete, war die alte Monarchie zerfallen. Aus ihren Gebieten entstanden neue Staaten. Arnold Grünfeld wurde Bürger der Tschechoslowakei und blieb Rabbiner in Eger. Am 26. Oktober 1921 heiratete er in Fürth Selma Schatzmann. Sie war 10 Jahre jünger als er und am 29. Juli 1897 in dieser Stadt geboren worden. Ein Jahr nach der Hochzeit kam die Tochter Edith zur Welt. Damit begann für Arnold ein neuer Abschnitt. Neben seinem Amt als Rabbiner war er nun Ehemann und Vater. Die Familie bildete den Mittelpunkt seines privaten Lebens. Bis zum Ende des Jahres 1927 blieb Arnold in Eger. Dann musste er die Stadt verlassen. Der Grund war ein Skandal, der viel über seine Haltung verrät. In seiner Synagoge hatte Arnold zahlreiche jüdische Paare getraut, die aus Polen oder aus den Gebieten der früheren russischen Zarenreiches stammten. Viele von ihnen hatten in Deutschland gelebt, besaßen jedoch weder eine deutsche Staatsbürgerschaft noch eine gültige Aufenthaltsgenehmigung. Arnold Grünfeld hatte ihnen dennoch ermöglicht zu heiraten. Damit stellte er menschlich und religiöse Verantwortung über bürokratische Vorgaben. Doch die Entscheidung brachte ihn in Konflikt mit Behörden und Teilen seines Umfelds. Der Druck wurde so groß, dass er Eger verlassen musste. Zum Jahreswechsel 1927 auf 1928 trat er das Rabbineramt in Iglau an, dem heutigen Jilava. Die jüdische Gemeinde der Stadt konnte auf seine Geschichte zurückblicken, die bis ins 14. Jahrhundert reichte. Arnold war bestrebt, ihren guten Ruf zu erneuern und das religiöse wie kulturelle Leben zu stärken. Er war liberal gesinnt, intellektuell neugierig und weit über theologische Fragen hinaus interessiert. Diese Offenheit wurde nicht von allen Gemeindemitgliedern begrüßt. In einer Provinzstadt, in der Traditionen fest verankert waren, stieß sein liberales Amtsverständnis gelegentlich auf Kritik. Dennoch konnte die Familie Grünfeld in Iglau einige glückliche Jahre verbringen. In seiner Freizeit unternahm Arnold mit Selma und Edith gern Ausflüge in die Umgebung. Man kann sich die Familie auf den Wegen außerhalb der Stadt vorstellen, zwischen Feldern, Wäldern und den sanften Höhen der böhmisch-mährischen Landschaft. 1934 reisten Arnold und Selma nach Venedig. Sie gingen durch die schmalen Gassen, über Brücken und Plätze, vorbei an Kanälen und alten Palästen. Vermutlich konnten sie damals nicht ahnen, dass dies ihre letzte große gemeinsame Reise sein würde. Arnold Grünfeld war ein loyaler Bürger der Tschechoslowakei. Zugleich blieb er der zionistischen Bewegung verbunden, deren bedeutendster Vertreter er als Jugendlicher in Wien begegnet war. Mit Sorge betrachtete er, wie sich die Lage der jüdischen Bevölkerung in Mitteleuropa verschärfte. Nach dem Münchner Abkommen vom 29. und 30. September 1938 wurden die Grenzgebiete der Tschechoslowakei an das Deutsche Reich abgetreten. Die Nationalsozialisten bezeichnen diesen Vorgang als Heimkehr ins Reich. Für die dort lebenden Juden bedeutete es jedoch Verfolgung, Enteignung und Flucht. Iglau gehörte zunächst nicht zu den annektierten Gebieten. Doch die Stadt lag inmitten einer deutschen Sprachinsel und die politischen Spannungen waren deutlich zu spüren. Die jüdischen Bürger erkannten, dass auch ihre Sicherheit bedroht war. Am 15. März 1939 besetzte die deutsche Wehrmacht die noch verbliebenen tschechischen Gebiete. Nur zwei Wochen später kam es in Iglau zu schweren antijüdischen Ausschreitungen. In der Nacht vom 29. auf den 30. März beschädigten deutsche Einwohner und Angehörige der Besatzungsmacht 21 Geschäfte und Firmen jüdischer Besitzer. Auch die Synagoge wurde in Brand gesteckt. Für Arnold Grünfeld bedeutete die Zerstörung der Synagoge weit mehr als der Verlust eines Gebäudes. Sie war seine religiöse Wirkungsstätte gewesen. Ein Ort des Gebets, des Lernens und der Gemeinschaft. Dort hatte er gepredigt, Familien begleitet, Kinder unterrichtet und Feiertage begangen. Nun waren die Räume verwüstet und vom Feuer gekennzeichnet. Wenig später verlor die Familie auch ihre Wohnung. Im Zuge der systematischen Enteignung jüdischer Bürger wurden Arnold, Selma und Edith Anfang Juni 1939 aus ihrem Zuhause vertrieben. Vorübergehend fanden sie bei einem Arzt Unterkunft. Die Lage wurde von Woche zu Woche bedrückender. Vorschriften schränkten das Leben jüdischer Menschen immer weiter ein. Demütigungen und Drangsalierungen gehörten zum Alltag. Umso größer dürfte Arnold Grünfelds Erleichterung gewesen sein, als es seiner Tochter Edith noch vor Beginn des Zweiten Weltkrieges gelang, ins Ausland zu entkommen. Zumindest sie waren Sicherheit. Arnold und Selma blieben zurück. Als der Krieg am 1. September 1939 begann, nahmen die deutschen Besatzer zahlreiche bekannte Persönlichkeiten als Geiseln. Unter ihnen befanden sich Beamte, Wissenschaftler, Politiker und Geistliche. Auch Arnold Grünfeld wurde verhaftet. Die Gestapo nahm ihn in Iglau fest. Am 10. September 1939 wurde er in das Konzentrationslager Dachau gebracht. Er sollte seine Frau nie wiedersehen. Nur wenige Wochen später räumte die SS das Konzentrationslager Dachau vorübergehend. Arnold gehörte zu den etwa 700 sogenannten Protektoratshäftlingen, die am 23. und 24. September 1939 nach Buchenwald deportiert wurden. Das Lager lag auf den Ettersberg bei Weimar. Dort bestimmten Hunger, Zwangsarbeit, Krankheiten und die willkürliche Gewalt der SS den Alltag. Häftlinge wurden ihrer Namen beraubt und auf Nummern reduziert. Sie lebten in überfüllten Baracken, erhielten unzureichend Nahrung und mussten unter extremen Bedingungen arbeiten. Arnold Grünfeld war zu diesem Zeitpunkt 52 Jahre alt. Fast 2 Jahre überlebte er in Buchenwald. Dann geriet er in ein weiteres Mordprogramm des nationalsozialistischen Staates. Im Frühjahr 1941 hatte die SS mit der sogenannten Aktion 14F13 begonnen. Sie richtete sich gegen Häftlinge in den Konzentrationslagern, die aufgrund von Krankheiten, Behinderung oder völliger Erschöpfung nicht mehr arbeitsfähig galten. Die Bezeichnung stammt aus der bürokratischen Sprache der SS. 14 stand für den Bereich der Konzentrationslagerverwaltung, der Buchstabe F bezeichnete Todesfälle. Die Zahl 13 wurde zum Kürzel für die Tötung in einer Gaskammer. Hinter dieser nüchternen Zahlenfolge verbarg sich eine eigenständige Mordaktion. Ärzte reisten in die Konzentrationslager und untersuchten ausgewählte Häftlinge. Tatsächlich ging es nicht um medizinische Hilfe. Die Kommission entschied, wer weiter ausgebeutet werden sollte und wer aus Sicht der SS keinen Nutzen mehr besaß. Auch jüdische Häftlinge wurden ausgewählt. Bei ihnen spielte die Arbeitsfähigkeit teilweise kaum eine Rolle. Ihre Verfolgung folgte zusätzlich der antisemitistischen Ideologie des Regimes. Mitte Juni 1941 musste Arnold Grünfeld vor eine solcher Ärztekommission treten. Ob tatsächlich eine gründliche Untersuchung stattfand, ist fraglich. Die Entscheidungen beruhten häufig auf kurzen Eindrücken, Lagerakten und den Angaben der SS. Arnold hatte keine Möglichkeit, sich zu verteidigen. Am 13. Juli 1941 stellte die SS in Buchenwald einen Transport zusammen. Auf der Liste stand nun auch sein Name. In den Morgenstunden des 14. Juli wurde Arnold Grünfeld und 93 weitere Männer auf Lastkraftwagen verladen. Ihnen wurde gesagt, man bringe sie in ein Erholungslager. Vielleicht klang dieses Wort für einen kurzen Moment wie die Aussicht auf Ruhe. Doch die Umstände dürften jede Hoffnung rasch zerstört haben. Die Männer wurden von einem SS-Kommando bewacht. Die Fahrt dauerte etwa 4 Stunden und führte rund 230 Kilometer nach Osten. Von Buchenwald über sächsische Straßen bis nach Pirna. Anders als bei Elfriede Lose-Wächtler kam Arnold Grünfeld nicht als Patient einer Heil- und Pflegeanstalt nach Sonnenstein. Er kam als Häftling eines Konzentrationslagers. Nicht die grauen Busse der Krankentransportgesellschaft brachten ihn dorthin, sondern Lastkraftwagen der SS. Am Ende der Fahrt erhob sich über Pirna das Schloss Sonnenstein. Dort wurden im Juni und Juli 1941 Häftlinge aus mehreren Konzentrationslagern ermordet. Die SS nutzte dafür die bereits bestehende Infrastruktur der nationalsozialistischen Krankenmorde. Neben Pirna Sonnenstein diente auch die Tötungsanstalt Bernburg oder Hartheim der Aktion 14F13. Arnold Grünfeld gehörte zu 85 jüdischen Häftlingen aus Buchenwald, die am 14. und 15. Juli 1941 auf dem Sonnenstein ermordet wurden. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wurde er noch am Tag seiner Ankunft, spätestens jedoch am folgenden Tag in der Gaskammer getötet. Arnold Grünfeld war 54 Jahre alt. Unmittelbar nach der Ermordung wurden die Leichen der Häftlinge verbrannt. Ihre Asche füllte das Personal in Urnen. Anschließend brachte man die Gefäße gemeinsam mit den Hinterlassenschaften der Ermordeten zurück nach Buchenwald. Doch selbst nach dem Tod setzten sich die Täuschungen fort. Das Standesamt Weimar II, das für die Beurkundung der Todesfälle im Konzentrationslager zuständig war, stellte eine falsche Todesurkunde aus. Als Todestag wurde der 19. Juli 1941 angegeben. Als Sterbeort erschien Weimar. Die angebliche Todesursache lautete Ruhr. Nichts davon entsprach der Wahrheit. Arnold war nicht in Weimar an einer Krankheit gestorben. Er war auf dem Sonnenstein ermordet worden. Seine Frau Selma lebte seit November 1939 in Prag. Über die dortige jüdische Kulturgemeinde erfuhr sie vom angeblichen Tod ihres Mannes. Man teilte ihr mit, sie könne die sterblichen Überreste erhalten, sofern sie die Kosten der Einäscherung bezahlte. Selma zahlte. Aus Weimar wurde ihr eine Urne zugesandt. Sie trug sie auf den jüdischen Friedhof Olsany in Prag zu Grabe. Ob sich in dieser Urne tatsächlich die Asche von Arnold Grünfels befand, lässt sich nicht feststellen. Die Asche der Ermordeten wurde nach den Verbrennungen nicht zuverlässig getrennt. Der genaue Ort seiner sterblichen Überreste bleibt deshalb unbekannt. Geblieben ist sein Name. Arnold Grünfeld war Rabbiner. Er war Philosoph und Theologe. Er war ein liberaler Intellektueller, ein Helfer während des Ersten Weltkrieges, ein Ehemann und ein Vater. Er setzte sich über bürokratische Grenzen hinweg, um Menschen eine Eheschließung zu ermöglichen. Er begleitete Soldaten an der Front und versuchte später, einer alten jüdischen Gemeinde neues Leben zu geben. Er war kein anonymer Häftling. Er war ein Mensch, dessen Leben aus vielen Orten Begegnung und Entscheidung bestand. Kremsier, Breslau, Eger, Iglau, Dachau, Buchenwald und schließlich Sonnenstein. Die Nationalsozialisten versuchten, dieses Leben auf eine Nummer, ein gefälschtes Todesdatum und eine erfundene Krankheit zu reduzieren. Doch hinter den Akten ist Arnold Grünfeld wieder sichtbar. Als Gelehrter, als Rabbiner, als Familienvater und als einer von 85 jüdischen Männern aus Buchenwald, die im Juli 1941 auf dem Sonnenstein ermordet wurden. Arnold Grünfeld war Rabbiner, Gelehrter und Familienvater. Wiechert von Heinitz war kaum erwachsen. Die beiden Männer stammten aus unterschiedlichen Generationen, aus verschiedenen gesellschaftlichen Milieus und aus Lebenswelten, die zunächst nichts miteinander zu verbinden schienen. Der eine wurde als Jude und Häftling des Konzentrationslagers Buchenwald verfolgt, der andere geriet als junger Mensch mit einer geistigen Behinderung in den Zugriff der nationalsozialistischen Gesundheitsbürokratie. Ihre Wege hätten sich niemals kreuzen müssen, und doch endeten beide auf dem Sonnenstein. Arnold Grünfeld wurde im Rahmen der Aktion 14F13 nach Pirna gebracht, Wiechert von Heinitz fiel den sogenannten Aktion T4 zum Opfer. An ihren Geschichten zeigt sich, wie weit das nationalsozialistische System reichte. Es traf Menschen nicht nur aufgrund ihrer Herkunft oder Religion. Es traf auch jene, die als krank, behindert oder nicht leistungsfähig genug galten. Hinter den Kategorien standen Menschen, Menschen mit Familien, mit Erinnerungen, mit Fähigkeiten, Eigenheiten und Hoffnungen. Einer von ihnen war Wiechert von Heinitz. Wiechert Erdmann von Heinitz wurde am 18. Dezember 1921 in Dresden geboren. Er kam in eine Familie, die in geordneten Verhältnissen lebte. Sein Vater, Dr. Aurel von Heinitz, war Jurist. Wenige Monate nach seiner Geburt wurde Wiechert evangelisch getauft. Seine ersten Lebensjahre verbrachte er in Dresden. Doch 1927 veränderte sich der Mittelpunkt der Familie. Gemeinsam mit seinen Eltern und seinem jüngeren Bruder Benno zog Wiechert auf das Rittergut Weicher in der Lausitz. Das Gut war für Wiechert bestimmt. Er hatte es geerbt, doch da er noch ein Kind war, führte zunächst sein Vater den Besitz. Für Wiechert bedeutete Weicher vor allem Heimat. Das Rittergut lag in einer ländlich geprägten Gegend. Felder und Wiesen umgaben die Gebäude. Über die Wege zogen Fuhrwerke, später auch vereinzelt Automobile. In den Ställen waren Tiere zu hören, im Hof das Klappern von Eimern, Werkzeug und Wagenrädern. Die Jahreszeiten bestimmten den Rhythmus des Lebens. Für einen Jungen bot dieser Ort Raum. Raum, um draußen zu sein, zu beobachten und zu spielen. Seit 1928 besuchte Wiecher die Volksschule im benachbarten Gröditz. Der Weg führte ihn aus der Abgeschiedenheit des Gutes in das Dorf vorbei an Feldern, Gehöften und Wegen, die sich bei Regen in Schlamm verwandelten und im Winter unter Schnee verschwanden. In der Schule erzählte er gute bis befriedigende Leistung. Wiechert galt als lebhaft. Er war kein stilles Kind, das unbemerkt in der letzten Reihe saß. Er fiel auf, bewegte sich gern und brachte Unruhe mit sich. Zugleich war Musik ein Teil seines Lebens. Er spielte Mundharmonika und Handharmonika. Es waren einfache, tragbare Instrumente, die man überall mit hinnehmen konnte. Ihr Klang passte in eine Küche ebenso wie auf eine Wiese oder in ein Kinderzimmer. Vielleicht spielte Wiechert für sich, vielleicht für seine Familie. Vielleicht erfüllten die Melodien an manchen Abenden die Räume des Rittergutes. Nach 3 Jahren an der Volksschule besuchte er für weitere 2 Jahre ein anthroposophisches Institut in der Lausitz. Dort sollte Bildung nicht allein aus Lesen, Schreiben und Rechnen bestehen. Auch Musik, Bewegung, handwerkliche Fähigkeiten und individuelle Entwicklung eines Kindes spielen eine Rolle. Doch mit zunehmendem Alter zeigt sich bei Wiechert Anzeichen einer geistigen Behinderung. Wie genau sich diese Veränderungen äußerten, lässt sich aus den erhaltenen Angaben nur begrenzt rekonstruieren. Sicher ist, dass sein Verhalten nun von Erwachsenen nicht mehr allein als Ausdruck eines lebhaften Wesens betrachtet wurde. Er wurde beobachtet, beurteilt und schließlich gemeldet. Im Jahr 1934 zeigte der Lehrer der Volksschule Wiechert beim Bezirksschulamt in Bautzen an. Auch der Hausarzt hatte ihn bereits beim zuständigen Bezirksarzt gemeldet. In den Unterlagen erschien die damalige Diagnose angeborener Schwachsinn. Dieser Begriff gehört zur herabwürdigenden und heute überholten medizinischen Sprache jener Zeit. Unter dem nationalsozialistischen Regime war eine solche Diagnose jedoch nicht nur eine Beschreibung. Sie konnte zu einer unmittelbaren Gefahr werden. Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses wurden Ärzte, Lehrer und andere Amtsträger verpflichtet, Menschen zu melden, bei denen sie eine angeblich erbliche Erkrankung oder Behinderung vermuteten. Was zuvor vielleicht innerhalb einer Familie oder zwischen Arzt und Patient geblieben wäre, wurde nun Teil eines staatlichen Erfassungssystems. Auch Wiecherts Eltern konnten sich diesem Verfahren nicht entziehen. Nach einer Vorladung mussten sie ihren Sohn von einem Amtsarzt untersuchen lassen. Damit war Wiechert in den Akten der nationalsozialistischen Gesundheitsbehörden erfasst. Er war zu diesem Zeitpunkt erst 12 oder 13 Jahre alt. Für seine Familie blieb er der Sohn und der Bruder, der auf dem Rittergut aufgewachsen war, Harmonika spielte und die Wege zwischen Weicher und Gröditz kannte. Für die Behörden aber wurde er zunehmend zu einem Fall. Im Mai 1937 folgten Wiecherts Eltern dem Rat eines Arztes und brachten ihn in den Heidehof, eine kirchliche Einrichtung zur Betreuung von Menschen mit Behinderung, unweit von Dresden. Eine solche Unterbringung musste nicht zwangsläufig bedeuten, dass die Familie den Kontakt verlor. Im Gegenteil, zwischen Wiechert und seinen Angehörigen bestand weiterhin eine enge Verbindung. Sie schrieben einander Briefe, sie besuchten sich gegenseitig, die Familie blieb Teil seines Lebens. Man kann sich vorstellen, wie wichtig die Besuche für Wiechert waren. Vertraute Stimmen, Nachrichten aus Weicher, vielleicht Berichte über das Gut, die Tiere oder Menschen, die er kannte. Für einige Stunden kehrte damit etwas von der Welt zurück, aus der er gekommen war. Doch kurz nach seiner Aufnahme in den Heidehof wurde ein Sterilisationsverfahren gegen ihn eingeleitet. Das Verfahren beruhte nicht auf einer freien medizinischen Entscheidung und schon gar nicht auf Wiechers Einverständnis. Es war Teil der nationalsozialistischen Politik, Menschen mit bestimmten Diagnosen dauerhaft von der Fortpflanzung auszuschließen. Am 6. April 1938 beschloss das sogenannte Erbgesundheitsgericht beim Amtsgericht Dresden seine Sterilisation. Wiechert war 16 Jahre alt. Sein Vater war zugleich sein gesetzlicher Vertreter gewesen. Vermutlich hätte Dr. Aurel von Heinitz gegen den Beschluss Widerspruch eingelegt. Doch dazu kam es nicht. kurz vor der Entscheidung war Wiecherts Vater gestorben. Mit ihm verlor Wiechert nicht nur einen Elternteil, sondern auch den Menschen, der ihn hätte im Verfahren vertreten und möglicherweise gegen den staatlichen Zugriff hätte schützen können. Nun stand der Beschluss. Ein Gericht hat über Wiecherts Körper und seine Zukunft entschieden. Was genau er selbst von diesem Verfahren verstand, wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, was man ihm erklärte oder ob man überhaupt mit ihm sprach. Die Akten dokumentierten Entscheidungen. Sie dokumentierten selten die Ängste eines jungen Menschen oder die Hilflosigkeit einer Familie. Im Laufe des Jahres 1941 wurde Wiechert in die Landesanstalt Großschweidnitz verlegt. Solche Einrichtungen dienten im System der Aktion T4 häufig als sogenannte Zwischenanstalten. Die Patienten wurden zunächst dort zusammengeführt, bevor man sie in eine Tötungsanstalt weitertransportierte. Dadurch ließ sich ihr Weg verschleiern. Für die Angehörigen wurde es schwerer nachzuvollziehen, wohin ein Familienmitglied tatsächlich gebracht worden war. Zugleich konnten die Transporte gesammelt und nach den Vorgaben der T4-Zentrale organisiert werden. Fast 4 Monate verbrachte Wiechert in Großschweidnitz. Dann erschien auch sein Name auf einer Transportliste. Am 8. Mai 1941 wurde er gemeinsam mit 78 weiteren Patienten von Großschweidnitz nach Pirna-Sonnenstein gebracht. Was man ihm über die Fahrt sagte, ist nicht überliefert. Vielleicht sprach man von einer Verlegung, vielleicht von einer anderen Einrichtung, vielleicht erhielt er gar keine Erklärung. Für Wiechert führte der Transport durch eine Landschaft, die nicht weit von seiner Heimat entfernt lag. Die Entfernung zwischen Weicher und Pirna war nicht unüberwindbar. Seine Familie lebte vergleichsweise nah. Und doch war Wiechert für sie unerreichbar geworden. Als der Transport das Gelände des Sonnensteins erreichte, begann der eingeübte Ablauf der Tötungsanstalt. Die Ankommenden wurden registriert, ihre Personalien wurden kontrolliert, ihre Unterlagen geprüft und ihre persönlichen Gegenstände abgenommen. Die medizinische Umgebung war Teil der Täuschung. Ärzte und Pfleger waren anwesend, Formulare wurden ausgefüllt. Alles sollte den Eindruck erwecken, es handle sich um eine weitere Station der Betreuung. Tatsächlich war das Ziel bereits festgelegt. Wiechert von Heinitz wurde höchstwahrscheinlich noch am selben Tag in der Gaskammer der Tötungsanstalt Pirna-Sonnenstein ermordet. Er war 19 Jahre alt. Sein Leben hatte gerade erst begonnen. Er hatte keine Straftat begangen. Er war nicht zum Tode verurteilt worden. Sein einziges vermeintliches Vergehen bestand darin, dass er nicht dem Menschenbild des nationalsozialistischen Staates entsprach. Nach seiner Ermordung begann die Vertuschung. Der Familie wurden falsche Angaben übermittelt. Als Todesursachen nannte man Grippe und Kreislaufschwäche. Begriffe, die alltäglich und medizinisch plausibel klangen. Begriffe, die den Mord hinter dem Anschein eines natürlichen Todes verbergen sollten. Doch in Wiecherts Fall bestand für die Täter ein besonderes Problem. Seine Familie lebte unweit von Pirna-Sonnenstein. Eine Todesnachricht direkt aus der nahegelegenen Anstalt hätte möglicherweise Fragen aufgeworfen. Angehörige hätten nachforschen, das Gelände aufsuchen oder Zusammenhänge erkennen können. Deshalb wurde der sogenannte Trostbrief nicht vom Sonnenstein aus verschickt. Das Personal ließ ihn aus Hartheim in Österreich kommen, einer weiteren Tötungsanstalt der Aktion T4. Es sollte der Eindruck entstehen, Wiechert sei weit entfernt von seiner Heimat gestorben. Die Entfernung war Teil der Lüge. Der Brief sollte beruhigen, wo es keinen Trost geben konnte. Er sollte erklären, was nicht geschehen war. Und er sollte verhindern, dass die Familie erfuhr, dass Wiechert nur wenige Stunden von Weicher entfernt ermordet worden war. Wiechert von Heinitz wurde in Gröditz beigesetzt. Doch auch hier bleibt die Frage, was die Familie tatsächlich erhielt und welche sterblichen Überreste seinen Namen zugeordnet wurden. In den Tötungsanstalten wurden die Leichen verbrannt, die Asche konnte nicht verlässlich getrennt werden. Geblieben sind mehrere Spuren. Ein Foto aus dem Jahr 1930 zeigt Wiechert als Kind. Ein Junge aus einer sächsischen Familie. Ein Junge, der zur Schule ging, Mundharmonika spielte und mit seinen Eltern und seinem Bruder auf einem Rittergut in der Lausitz lebte. Das Foto kennt keine Diagnose. Es kennt keine Transportliste. Es zeigt keinen Fall und keine Akteneintragung. Es zeigt Wiechert. Vielleicht liegt darin eine besondere Bedeutung seiner Geschichte. Sie macht sichtbar, wie früh der nationalsozialistische Staat begann, einen Menschen zu erfassen. Zuerst durch Beobachtung in der Schule, dann durch die Meldung eines Arztes. Es folgten die amtsärztliche Untersuchung, das Verfahren vor dem Erbgesundheitsgericht, die Unterbringung, die Verlegung und schließlich der Transport nach Sonnenstein. Jeder einzelne Schritt wurde von Menschen ausgeführt, von Lehrern, Ärzten, Richtern, Verwaltungsangestellten, Pflegern und von jenen, die den Transport und die Tötung organisierten. Der Mord begann nicht erst in der Gaskammer. Er begann dort, wo Wiechert nicht mehr als lebhafter Junge, als Sohn, Bruder oder junger Mann gesehen wurde, sondern nur als Diagnose, als angebliches erbbiologisches Risiko, als ein Leben über das andere verfügen zu dürfen glaubten. Wiechert von Heinitz wurde am 18. Dezember 1921 geboren. Er spielte Mund- und Handharmonika. Er lebte mit seiner Familie auf dem Rittergut Weicher. Er wurde am 8. Mai 1941 auf dem Sonnenstein ermordet. Zwischen diesen Daten lag ein kurzes Leben, aber kein bedeutungsloses. Die Geschichte von Elfriede Loser-Wächtler, Arnold Grünfeld und Wiechert von Heinitz unterscheiden sich beinahe in allem. Eine Künstlerin, ein Rabbiner, ein junger Mann aus der Lausitz. Sie lebten in unterschiedlichen Ländern, gehörten verschiedenen Generationen an und führten Leben, die sich niemals begegneten. Und doch endeten ihre Wege am selben Ort, auf dem Sonnenstein. Dort verloren ihre persönlichen Geschichten ihre Bedeutung. Für die Täter waren sie keine Malerin mehr, kein Rabbiner und kein Sohn einer Familie. Sie waren Nummern auf Transportlisten, Namen in den Karteien, Akten, die abgearbeitet wurden. Der Mord war kein spontanes Verbrechen. Es folgte einem genauen, festgelegten Ablauf. Jeder Handgriff war geplant. Jeder Schritt war Teil eines Systems. Elfriede, Wiechert, Arnold. Drei Namen, drei Leben. Eine Künstlerin, die Menschen mit außergewöhnlicher Sensibilität porträtierte. Ein Rabbiner, der sein Leben dem Glauben, der Bildung und dem Dienst an anderen widmete. Ein junger Mann, der Mundharmonika spielte und auf einem Rittergut in der Lausitz aufwuchs. Sie stehen stellvertretend für 13.720 Menschen, die zwischen Juni 1940 und August 1941 in der Tötungsanstalt Pirna-Sonnenstein ermordet wurden. Hinter jeder dieser Zahlen verbarg sich ein Mensch. Mit einem Namen, mit einer Familie, mit Hoffnung, Erinnerung und einer Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden. Denn genau darin liegt der Sinn des Erinnerns. Nicht nur das Verbrechen zu dokumentieren, sondern den Menschen ihren Namen zurückzugeben. Dann bleibt noch eine Frage offen, die uns durch diesen Podcast begleitet. Was bleibt? Vielleicht dies, dass Erinnerung dort beginnt, wo Namen nicht vergessen werden. So, und am Ende jeder Folge, wie ihr das vielleicht schon langsam wisst, kommen wir zu meinen eigenen persönlichen Gedanken, vielleicht auch zu den Beweggründen, warum ich diesmal eine andere Art von Folge gewählt habe. Also es geht ja generell um historische Ereignisse, von daher muss es nicht immer ein Serienmörder sein, im klassischen Sinne, drücken wir es mal so aus. Sondern es beschreibt ja auch Orte oder vergessene Geschichten. Dies ist jetzt keine vergessene Geschichte, aber es geht eigentlich um einen Ort. Und zwar um die Heilanstalt in Pirna, Sonnenstein. Ich denke mir, einige kennen das vielleicht von euch. Ich war vor kurzem dort, habe mir das einmal angesehen. Und ich muss dazu sagen, also die Recherche dieser Geschichte der Heilanstalt war sehr, sehr aufwendig, weil es einfach sehr viele Informationen gibt. Ich meine, Gott sei Dank, sonst könnten wir darüber gar nicht mehr berichten. Manchmal finde ich auch, es sind zu wenig Informationen, wenn es halt mehr so um die Tiefe geht. Aber ich denke, das bringen also Fälle aus dieser Zeit einfach mit sich, weil dort vieles verschleiert worden ist und wir viele Dinge nicht genau wissen. Von daher, wie gesagt, war es eine aufwendige Recherche und es war mir aber tatsächlich wichtig, einen solchen Fall zu machen, um einfach daran zu erinnern. Das ist ja nur ein ganz kleiner Teil der Verbrechen, die damals im Zweiten Weltkrieg geschehen sind, passiert sind. Und es kann durchaus möglich sein, dass es in Zukunft dort noch weitere Folgen geben wird, weil ich denke, das ist ein großes Thema, was tatsächlich nie in Vergessenheit geraten darf. Und vor allen Dingen sollte man tatsächlich über die einzelnen Opfer sprechen und nicht nur über das Gesamte, weil ich das Gefühl habe, man vergisst dabei halt auch relativ viel. Und es waren tatsächlich so viele einzelne Punkte, die mich bewegt haben oder auch nochmal nachdenklich gemacht haben. Also es ist nicht so, dass ich vorher nichts davon gehört hätte, aber nichtsdestotrotz, wenn man recherchiert, geht man halt automatisch halt mehr in die Tiefe. Und ich fand erschütternd einfach einmal diese Zahl, die dort getötet worden sind, also wo es nur um geistig behinderte Menschen geht oder das, wo man gesagt hat, wirklich das Erbmaterial entspricht nicht unseren Standards, wo man dann willkürlich entschieden hat, okay, dieser Mensch ist schwachsinnig und der wird dort vergast unter Vortäuschung falscher Tatsachen, also das ist halt nochmal viel schlimmer als alles andere. Und dann halt auch tatsächlich, dass wenn man sich, ja, ich sag mal, die Opfer aus unserem Fall heute anschaut, das sind ja nur 3 von vielen, aber dennoch waren sie so unterschiedlich, aus so verschiedenen Schichten und letztendlich hatten sie trotzdem das gleiche Schicksal, wo man einfach diese Willkür dahinter merkt und man ist so betroffen. Ich glaube halt auch tatsächlich, wenn man Opfer anspricht und sie auch mit dem Namen benennt und auch deren Lebensgeschichte erzählt, wird das Ganze greifbarer. Sonst hört man nur, ja, Heilanstalt, Sonnenstein, dort wurden Menschen vergast, was man natürlich sehr schlimm findet. Aber ich denke, einen richtigen Bezug findet man eher darunter, wenn man persönliche Schicksale kennt, wenn man einfach weiß, was denen dort passiert ist. Und ich denke, dieses Wissen ist tatsächlich wichtig, dass man sich daran erinnert und dass man es auch weitergibt einfach, um vielleicht auch irgendwo als Mahnmal dazustehen, dass sowas nie wieder passieren darf. Ich denke, das ist ganz wichtig und das ist auch was man aus diesen Fällen einfach mitnimmt. Man kann tatsächlich auch auf der Gedenkseite der Sonnenstein-Heilanstalt in Pirna. Da gibt es eine extra Webseite für Nachlesen. Da stehen natürlich noch weitere Opfer drauf, die erfasst worden sind. Es gibt natürlich ganz viele, die namentlich nicht genannt werden, weil sie halt einfach nicht dokumentiert sind. Wie man das auch gemerkt hat, das total verworren war, auch wenn die Sterbeurkunden ausgestellt worden sind, dass sie zum Teil aus anderen Anstalten, anderen Teilen ja, Deutschlands gekommen sind oder auch Österreich, so dass man das ganz, ganz schwierig, denke ich, nach recherchieren konnte. Aber dort sind halt tatsächlich noch mehr Opfer aufgezählt, bei denen man auch die Lebensgeschichte nachlesen kann. Also wem das interessiert, es ist total super dokumentiert. Ich habe viele, viele Informationen wirklich dort her. Das war meine größte Quelle, weil ich auch denke, dass das die zuverlässigste Quelle ist, weil vieles, ja gerade wenn man im Internet mal nachschaut oder in Büchern liest, ist unterschiedlich dokumentiert und manchmal schwingt dort auch immer so eine eigene Meinung mit rein. Von daher finde ich tatsächlich die Internetseite von Sonnenstein in Pirna ganz klasse gemacht. So, und dann würde ich sagen, beende ich den Fall für heute, auch wenn es darüber noch so viel mehr zu erzählen gäbe. Aber ich denke, wir sind wieder über eine Stunde an Folge. Das reicht für den Anfang. Am Mittwoch greife ich das Thema der Hauptfolge nochmal auf. Besser gesagt, ein Themengebiet. Die Folge wird ein Stückchen mal kürzer sein, so wie letzte Woche. Aber ich gehe nochmal auf einen einzelnen Punkt ein oder einzelne Punkte, wo ich denke, das hat jetzt in der Folge nicht so viel Platz gefunden. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wem der Podcast gefällt, gerne bewerten oder auch abonnieren. Darüber freue ich mich natürlich sehr, sehr doll. Aber ich würde mich auch freuen, tatsächlich Fallvorschläge zu bekommen oder wenn es Fragen gibt zu der einen oder anderen Folge, immer her damit, beantworte ich gerne und freue mich darüber vor allem. Ja, und dann würde ich sagen, Bildmaterial gibt es wie immer auf Instagram, also unter was_bleibt_podcast. Und dann wünsche ich eine schöne Zeit, bleib gesund und bis bald. Tschüss!